Willkommen zum Open Web Podcast, dem deutschen Podcast über offene Standards im Netz. Mit Sebastian Küppers, Matthias Pfefferle und Christian Scholz.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Open Web Podcast. Ein bisschen Pause gab es. Ich glaube, wir haben nur eine dieses Jahr gemacht bislang, oder? Ohne Willkommen, ja. Neue Jahrfolge. Genau. Ja, Folge 25 ist dies und wieder mit mir, Christian Scholz, zu finden unter mrtopf.de, mrtopf.de und dem Herrn Pfefferle. Guten Tag.
Guten Abend.
Guten Abend. Zu finden unter notizblog.org. Und buchstabieren.
Nee, ich habe wieder nicht geübt.
Ich war faul. Ja, nächstes Mal. Ja, und wir haben auch einen Gast. Und zwar ist das Webholix, auch genannt Mario Volke.
Ja, hallo.
Hallöchen. Ja, uns kennt man ja schon so ein bisschen. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen, was du so machst und wo man
warum
dich
finden du heute da bist.
Genau.
Gut, also zu finden ganz einfach Twitter, Webholix oder unter webholix.de, webholics.de. Ha, ich habe geübt.
Mist.
Okay, was mache ich? Ich bin hier in München, Masterstudium für Informatik an der TU und bin nebenher als freier Webentwickler tätig und deshalb beschäftige ich mich rund um die Uhr quasi mit dem Web. Von der Uni her mehr in die Richtung Semantic Web und sonst eher die Richtung Webentwicklung. Mhm. Und ich darf ja heute auch was erzählen, was aus der Semantic Web-Ecke und aus Technologien kommt, die darauf basieren. Es wird sicher spannend.
Ja, genau. Wir wollen nämlich sprechen über FOV und SSL, also FOV plus SSL.
Genau.
Sprich, wie man das beides zusammenführt und was das bringt.
Und warum es der neue OpenID-Killer wird?
Auf jeden Fall.
Genau, und im Chat haben wir auch noch Henry Story, der das Ganze hat das entwickelt oder mitentwickelt, Henry?
Also, soweit ich weiß, ist er auf jeden Fall der führende Kopf dahinter.
Ja, hätten wir es vorher gewusst, müsste er eigentlich noch hier drin sein. Aber er wird uns korrigieren, falls wir Mist erzählen.
Genau, auf jeden Fall haben wir hier einen starken Background und der kann uns sicher noch unterstützen.
Okay, und ja, bevor wir reingehen, haben wir natürlich ein paar News.
Die Nachrichten.
Und zwar ist wohl die Hauptnews, denke ich mal, ist wohl Google Buzz. Das kam ja, wann kam es raus? Gestern, ne?
Also ich habe zumindest gestern habe ich es entdeckt.
Ja, und irgendwer hat noch so ein Beep im Hintergrund, wenn man noch den Sound leise machen könnte. Wäre es gut. Ja, ich habe es auch gestern entdeckt. Auf einem Account war es drauf, auf dem anderen war es nicht. Ja, was ist Google Buzz? Ich nehme an, jeder, der da schon mal von gehört hat, wird es wahrscheinlich, oder jeder, der Gmail benutzt, wird es irgendwie gesehen haben.
In Deutschland ist es, glaube ich, erst ein bisschen spät gekommen. Also ich glaube, hier haben es noch nicht sehr viele.
Ja, bis ich dazu komme, den Podcast zu editieren, haben das
alle. Achso, okay, ja, dann haben es ja, alle, also stimmt.
Nächsten Monat haben das alle. ja, ich meine, was es ist, also mir kommt es so ein bisschen vor wie so ein Friend-Feed vom ersten Eindruck. Sprich, es ist halt, sitzt im Gmail drin, als neuer, also unterm Posteingang gibt es jetzt Buzz. Ein Problem, was viele Leute schon gesagt haben, ist, dass dahinter auch immer steht, die Anzahl der ungelesenen Einträge sozusagen. Was aber ein bisschen nervig ist, weil das eben keine Inbox ist. Also ist im Prinzip so eine Art Friendfeed, Facebook, Twitter, halt alles, all sowas, halt ein Realtime-Stream von Sachen. Und wie bei Friendfeed auch, kann man Einträge kommentieren, man kann verschiedene Feeds angeben, die da reingepostet werden. Also Twitter-Feed kann man reinposten, auch Flickr und sein Blog und so weiter, halt wie gesagt, wirklich wie Friendfeed. Und das Ganze baut auf PubSub Hubbub. Da hatten wir noch keine Folge zu, ne?
Nee.
Herr Pfefferle.
Wir wollten ja schon seit Ewigkeiten mal diese Realtime-Web-Folge machen.
Genau, dann würde ich sagen, erzählen wir auch dann was dazu.
Genau.
Was das genau macht. Auf jeden Fall kann man, also wer sich dafür interessiert, kann sich das natürlich schon angucken. Im Web ist bei Google Code zu finden. Da geben wir auch den Link in den Shownotes noch an. Und ja, ist halt ein Standard, den schon diverse Leute unterstützen und damit kann man eben Feeds, ja, Feeds lesen und man kann es auch wieder darüber rausgeben. Also ist auf jeden Fall Input und Output vorhanden bei Google Buzz. Gemacht wurde es, glaube ich.
Also die komplette Liste ist ziemlich beeindruckend. Also es fallen mir wenig offene Standards ein im Bereich Activity Stream, die Google nicht demnächst unterstützen will oder schon unterstützt. Also sehr beeindruckend. Activity Streams, Atom Pub, OAuth, PubSub, HubUp,
Selman, für offene Standards.
Webfinger.
Die Rettung für offene Standards?
Ja. Es hört sich so ein bisschen an wie Selbsthilfegruppe für offene Standards.
Ja. Ja, und
hallo, ich bin PubSub, HubUp.
Ja, und dahinter steckt, glaube ich, die Gruppe rund um JQ. Und Brad Fitzpatrick natürlich auch und halt die Leute, ich meine, da sind ja diverse Leute, die alle um diesen Standards da bei Google aktiv sind, die da sicher irgendwie mitgemacht haben. Problem ist natürlich wieder ein bisschen das, wenn man da kommentiert, stehen die Kommentare erstmal da. Das heißt, wenn man Blog kommentiert dort, dann bleiben die Kommentare da erstmal stehen. Ich weiß nicht, ob Salmon-Protokoll da irgendwann mal noch rein soll.
Genau, steht drauf, coming steht soon, drauf, much, coming much soon. More und da steht ganz dick Salmon.
Ja, ah, sehr gut. Ja, also dann bleibt Buzz, ja kein Wunsch offen, würde ich sagen.
Genau eben. Also Buzz hat zumindest einen großen Vorteil. Also selbst wenn es in die Hose geht, bringt es zumindest eine ganze Reihe an sehr interessanten Standards voran. Also ich denke, dass mit Buzz Google da sehr dahinter sein wird, dass die noch weiter gepusht werden und fertiggestellt werden in naher Zukunft. Und selbst wenn es nur das ist, ist es spannend.
Ja, Spiegel ist natürlich wieder nicht so begeistert davon. Spiegel Online, unsere Google-Liebhaber, die, ich weiß nicht, ich habe es nur kurz verlinkt, aber es ist mal wieder alles sehr flach. Und dass man ja, eben ein Nachteil wäre eben, dass man eben nicht, dass es nur liest und nicht auf Twitter und Facebook wieder postet. Aber von all den Standards, die sie unterstützen, da steht natürlich nichts drin, wie das halt so ist. Und es würde den Usern aufgezwungen und keine Ahnung was. Naja, da brauchen wir, glaube ich, nicht weiter drüber zu reden.
Ja, aber ganz kurz noch überleiten zu dem Thema, was wir heute haben. Google hat eine ganz spannende Methode, Freunde zu finden, das sie auch in der vor kurzem gelaunchten Social Search benutzen. Und zwar setzen sie auf den Social Graphen, also sowohl Microformance, XFN, als auch FOAF, um eben Freunde automatisch zu erkennen über die Seiten, die man auf der Profilseite verlinkt. Das heißt, ich muss
über die Social Graph API, nehme ich mal an. Ne?
Genau. Ja. Das heißt, ich muss meine Freunde nicht alle explizit suchen oder in meinem Adressbuch angeben, sondern Google versucht die auch über entsprechende Verlinkungen rauszufinden und schlägt die mir dann auch sogar automatisch vor. Mhm.
Ja, wenn das Ganze jetzt so ein bisschen, sagen wir mal, ja, ich weiß nicht, also wenn Webfinger jetzt noch drin wäre, dann wäre wahrscheinlich noch ein bisschen besser, obwohl ich da immer noch nicht so ganz sicher bin, ob E-Mail-Adressen wirklich so die beste Art und Weise sind.
Die bessere.
Ich denke, beides muss einfach gehen.
Machen wir auch mal noch eine Diskussion.
Genau, demnächst.
Was ist der bessere Identifier?
Ja.
Vielleicht mal neu erfinden. Laden wir Mario dann nochmal ein.
Genau, wir können auch neuen erfinden vielleicht bis dahin.
Stimmt.
Ja, noch kurz erwähnt soll auch sein, dass Google jetzt auch in das Provider-Business einsteigt. Da erwarte ich auch noch viele schöne Artikel auf Spiegel Online dazu. Und zwar im Gigabit-Bereich, da wollen sie in den USA natürlich erstmal nur, kann man sich melden als Stadt oder Kommune oder so und dann werden Haushalte dort mit Gigabit versorgt und die wollen da ganz viel drum experimentieren, wie man das am besten macht und so weiter, aber auf jeden Fall Google wird wohl über kurz oder lang dann halt ein ISP. Wie gesagt, bin ich schon wieder gespannt auf hierzulande die Diskussion, was das heißt für den Datenschutz und ob dann Google noch alles mitlesen wird und so weiter. Kann man sich ungefähr vorstellen. Ja, aber kommen wir vielleicht mal zum Thema der heutigen Sender, FOAF und SSL.
Ja, genau.
Genau, erklär doch mal kurz,
Oder also länger. ich gebe mal erst so einen kurzen Umriss, um was es sich eigentlich handelt. Wir hatten ja schon den Vergleich gezogen zu OpenID. Also im Prinzip geht es auch hier um dezentralisiertes Authentifizierungsprotokoll. Es gibt aber ein paar signifikante Unterschiede. OpenID macht ja sowas wie ein Single Sign-On. Das heißt, ich melde mich einmal an und habe dann eine Session, die über mehrere Seiten hinweg gültig ist. Das macht VoAF und SSL nicht. VoAF und SSL macht einen One-Click-Sign-On. Das heißt, ich kann mich mit nur einem Klick, ohne irgendeinen Usernamen oder ein Passwort einzugeben, bei einer Seite anmelden. Und das Tolle an VoAF, was mich persönlich dran so begeistert, ist, dass sie komplett 100% auf Standards basieren. Also die setzen Standards ein wie RDF, Linked Data, die werde ich kurz nachher noch erklären, und SSL, was ja die meisten aus dem HTTPS kennen. Hm. Genau, und wir hatten ja gerade schon VoAF bei der Social Graph API. Das kann ich mal
kurz... Ideale Überleitung, oder?
Ja.
Super Pfefferle.
Sternchen. Also wie bei OpenID verwendet VoAF und SSL auch eine HTTP-URI als die ID für eine Person. Und das ist auch genau der Gedanke, der eigentlich hinter Linked Data steckt. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr nur HTTP-URIs, die irgendwie auf ein HTML-Dokument zeigen, sondern ich verwende die URIs als IDs, als Identifiers. Und im Optimalfall bei Linked Data linke ich dann auf ein RDF-Dokument. Das heißt, in diesem RDF-Dokument stehen dann Metadaten drin, die eben die Person im Beispiel von VoAF beschreiben. Also wenn ich jetzt so ein VoAF, das ist ein XML-Dokument im Prinzip, wenn ich so ein VoAF-Dokument unter meiner Web-ID aufrufe, dann bekomme ich eben so Informationen wie meinen Namen, ja, und also mein Vornamen, mein Nachnamen. Ich kann im Prinzip mehrere Dinge angeben und ich kann auch angeben, welche anderen Web-IDs ich noch so kenne, also welche anderen Personen ich noch so kenne. Und genau das nutzt dieses Protokoll aus. Soll ich mal näher aufs Protokoll eingehen, oder? Das wird vielleicht interessanter.
Gut, also kurz, also worauf man verlinkt, sind ja an sich nur maschinenlesbare Dokumente im Prinzip, ne?
Genau.
Die verschiedene Attribute enthalten.
Also die basieren alle auf XML. Hm? Sind alles XML-Schemas, genau.
Und die sind untereinander verlinkt halt, also sprich, wer meine Freunde sind, da linke ich dann einfach zu deren Dokument.
Genau.
Also FOF steht ja für Friends of a Friend.
Ja. Und was, genau, und was VoAF und SSL jetzt macht, die nutzen für die Authentifizierung eigentlich nur das SSL-Protokoll, was schon jeder kennt, nur dieses Mal ein bisschen andersrum. Also der Normalfall ist ja, ich gehe auf eine Seite, gebe irgendwie auf einem Webshop eine HTTPS-URI an und dann authentifiziert sich der Server gegenüber mir mit seinem Zertifikat. Man kann die Geschichte aber auch umdrehen, das wissen viele nicht. Man kann es auch so machen, dass sich der Client beim Server authentifiziert mit einem Zertifikat, das beim Client installiert ist. Und genau das passiert hier. Ein User, der VoAF von SSL nutzen will, generiert sich in seinem Browser ein Zertifikat und installiert es auch im Browser. Und in dem Zertifikat steht dann ein Link zu seinem VoAF-Profil, also im Prinzip steht seine Web-ID drin. Und das heißt, das Protokoll läuft so ab, ich gehe auf eine HTTPS-Seite und der Server verlangt dann nach dem Zertifikat von mir. Ich sende das ihm und da steht natürlich dann meine Web-ID drin. Und ab dem Moment läuft dieses ganz normale SSL-Protokoll ab. Das heißt, das ist ja auch so ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren. Das heißt, es gibt sowas wie ein Private und ein Public Key. Und in dem Moment läuft in dem SSL-Protokoll etwas ab, dass ich quasi dem Server beweise, dass ich meinen Private Key kenne. Also, dass ich quasi...
Ganz kurz zwischenrein.
Ja?
Eine Frage, das funktioniert praktisch mit diesen... Browser-Zertifikaten. Das heißt, also, ich weiß genau. Nicht, ob du MyOpenID kennst. MyOpenID bietet ja auch die Möglichkeit, sich mit einem SSL-Zertifikat anzumelden. Das ist prinzipiell genau dieselbe Technik.
Genau, das ist genau dieselbe Technik. Mhm. Nur, dass zusätzlich in dem Zertifikat von mir jetzt noch ein Link zu meiner Web-ID und beziehungsweise zu meinem FOV-File steht. Mhm. Das heißt, in dem Moment kann, also wenn diese SSL-Session erstmal steht, dann kann der Server mein FOV-File abrufen. Und in dem V-File muss auch mein öffentlicher Schlüssel von meinem Zertifikat drinstehen. Das okay. heißt, in dem Moment weiß nämlich dann der Server, dass ich Schreibzugriffe auf mein eigenes V-File habe. Das heißt, ich habe ihn quasi bewiesen, dass es mein V-File ist und dass das, was da drin steht, meine Daten sind.
Das heißt, das V-File wird zusätzlich verschlüsselt, dass es, selbst wenn jemand die URL rausbekommt, damit nichts anfangen kann?
Nee, also das V-File ist komplett öffentlich über die Web-ID okay. erreichbar, mhm. aber es kann natürlich keiner den Public Key, der da drin steht, öffentlich verändern.
Ach so, okay.
Nur ich.
Ja. Okay. Ah. Okay, so rum. Mhm.
Das heißt, also der Public Key ist ja immer öffentlich, genau.
Das heißt, ja, genau. Wo ja. genau kommt jetzt das Zertifikat her? Das wäre noch interessant.
Das Zertifikat tust du mit in schreibst du ins XML also, rein. Das ist,
also ich stelle es selbst.
Das oder? Zertifikat, ja. das stelle ich selber und das installiere ich direkt im Browser. Also mein Browser sendet das, also beim Firefox sieht es dann so aus, wenn ich auf so eine URL gehe, die ein Zertifikat von mir verlangt, dann kommt so ein Auswahlfenster, wo die installierten Zertifikate von mir angezeigt werden und dann kann ich eins davon auswählen und mich damit authentifizieren.
Okay, das heißt also darüber, dass keiner sonst hoffentlich meine Datei verändern kann, und da der Public Key drin steht und ich in meinem Browser den Private Key habe, genau. kann der Server dadurch erkennen, wenn er die zusammentut und da okay rauskommt, dass mir das gehört. Henry sagt hier gerade noch im Chat, dass es nicht unbedingt XML sein muss, es kann auch RDFA in HTML sein.
Ja, aber genau, HTML...
RDFA ist ja nur eine Möglichkeit, um RDF in HTML einzubetten. Ja. Das heißt, ich kann im Prinzip sogar meine eigene Webseite, meinen Blog hernehmen, da über RDFA mein VoAV-Profil einbetten und das dann dazu verwenden, mich mit VoAV und SSL irgendwo anzumelden.
Okay. Dann wäre natürlich noch die Frage, ich bin ja nicht immer auf selben Rechner. Was mache ich, wenn ich mein Zertifikat nicht habe?
Also dafür, das ist natürlich ein Hauptkritikpunkt, ja. also wo es natürlich cool funktioniert, es gibt auch ein Beispiel dazu, es funktioniert sogar auf dem iPhone. Da macht es natürlich schon Sinn, ich habe mein Zertifikat auf dem iPhone dabei, ich muss nie irgendwie eine Web-ID angeben, ich muss nie ein Passwort eingeben und das iPhone verwende ja nur ich im Regelfall. Woanders wird es natürlich schwieriger. Da kann man dann so Tricks fahren wie, also bei einem Zertifikat kann ich ja angeben, wie lange es gültig ist. Das heißt, ich könnte mir dynamisch, wenn ich jetzt irgendwo zum Beispiel an der Uni an einem Rechner sitze, könnte ich mir schnell ein Zertifikat generieren, was irgendwie 5 Minuten gilt und dann dieses verwenden, um mich irgendwo einzuloggen.
Okay, wenn ich dann natürlich Zugriff wieder auf die Datei habe, um die abzudaten.
Genau, ich muss natürlich mein VoAV-Profil anpassen. Ja.
Was man vielleicht automatisieren könnte.
Kann man, ja, kann man.
Gibt's denn irgendwelche Deployments davon, also wo man das benutzen kann auch? Also wie verbreitet ist das? Wäre die Frage.
Ist auf der Wiki-Seite von VoAV-SSL, die wir später bestimmt noch verlinken werden.
Ja, alles.
Da findet man auch ganz viele weitere Links, unter anderem auch Links zu einigen Implementierungen von Serversystemen, die schon zur Verfügung stehen. Ich sehe da gerade PHP, Python, Java. Es gibt wohl auch schon ein Apache-Modul, was man nur noch einbinden muss. Also man muss ja zum Beispiel dann bei Apache dem schon mal sagen, dass der Server nach dem Zertifikat des Clients fragen soll, was ich ja mit PHP selber gar nicht machen kann.
Ja.
Das heißt, das mache ich dann über das SSL-Modul von Apache und bekomme dann über die Header, über die PHP-Server-Variablen dann zum Beispiel Zugriff auf das Zertifikat. Und kann dann da wieder auf die Web-ID, genau.
Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, auch mein VoAV zu verstecken, weil, so wie du erzählt hast, geht das ganze System ja davon aus, dass mein VoAV-File frei lesbar ist. Jetzt stehen aber, also gerade bei so einer Single-Sign-On-Lösung, möchte ich ja teilweise Adressen mitnehmen, da müssten E-Mail-Adressen drinstehen und so weiter, die vielleicht nicht unbedingt public sein sollten. Also die sollte nicht unbedingt jeder lesen können. Gibt es also da irgendwelche
Absätze? Ja. Für den reinen Login brauche ich eigentlich nur die Web-ID und ich brauche den Public Key, der mit mir verlinkt ist. Also mehr muss in diesem Vorab gar nicht drinstehen.
Ja klar, aber wenn wir es jetzt als echte Konkurrenz zu Single Sign-On-Systemen wie Information Card oder OpenID sehen wollen, ja, dann wird es ja erst interessant, wenn ich auch mein Social Graphen oder meine Kontaktdaten mitnehmen, was ja Vorab eigentlich auch leisten kann. Also es ist ja perfekt, um Profile und Kontakte auszuzeichnen. Aber wenn ich das dafür nutzen will, ist es per se öffentlich. Habe ich das richtig verstanden?
Meines Wissens ja. Also okay. Die einzige Möglichkeit wäre quasi, dass sich der Server dann wieder über Vorab von SSL irgendwie bei mir registriert und ich erst dem dann daraufhin mein privates Vorab irgendwie freischalte. Ja. So könnte ich mir das vorstellen, dass es auf diese Weise geht. Also dass ich es quasi aufteile, ich mache ein öffentliches Vorab-Profil, wo mein Public Key drin steht und auch über ein Vorab von SSL-Login erreichbares privates Vorab-Profil.
So war das ja im Prinzip auch immer bei diesen im Service-Catalog, dass man natürlich einen immer irgendwie so ein Mini-Ding halt öffentlich haben müsste, wo dann zumindest der Link auf den Verschlüsselten drin ist und zumindest auf ein Login, sodass ich mich halt erst irgendwie einloggen kann und dann mit was auch immer dann zurückkommt, ich dann diesen zweiten Service-Catalog halt entschlüsseln kann. Ja, aber
dann wird es halt schon wieder kompliziert. Also dann sind wir halt schon wieder an einem Punkt. Also so ist das Ganze ja eigentlich ziemlich schnieke und einfach, weil sobald ich halt einmal ein Zertifikat mit irgendeiner Seite verbunden habe, brauche ich mich um sowas nie wieder kümmern. Also solange ich den gleichen Browser verwende, kann ich frei im Internet surfen und bin immer und überall angemeldet. Aber sobald es dann halt wieder darum geht mit danach schon wieder irgendwie Zugriffe gewähren, die auch wieder ablaufen können und sowas, dann wird das Ganze ja schon wieder, dann kann ich auch OpenID nehmen.
Ja gut, aber das ist natürlich eine Geschichte, die der Browser dann im Endeffekt leisten kann. Also ich könnte mir schon sowas vorstellen, dass man sein Zertifikat auf einem USB-Stick irgendwie mit sich rumträgt und der Firefox oder wer auch immer das dann verwendet. Im Moment ist es halt leider nicht so einfach, so ein Zertifikat in so einem Browser wieder zu importieren. Also es geht schon, aber die haben ja, glaube ich, auch zum Teil andere Formate dann. Und
ich habe es in Chrome noch nie ausprobiert.
Also ich habe es mit Firefox und Safari ausprobiert, da geht es ziemlich gut mit diesen Browser-Zertifikaten. Das fand ich auch eben ziemlich schick bei MyOpenID und habe mich auch gefragt, wieso so wenig diese SSL-Zertifikate mit OpenID verbinden. Weil ja, wenn ich mich gegenüber meinem... Ja.
Dann wäre das ja auch dieses Single, diese One-Click-Sign-On in dem Moment.
Genau, weil ich praktisch, sobald ich den Browser benutze, bei meinem OpenID-Provider immer angemeldet bin. Das heißt, ich kann immer mit einem Klick den Zugriff gewähren, praktisch. Also ich muss mich nie bei meinem OpenID-Provider einloggen.
Ja, das ist ja generell immer die Sache. Also ich meine, der Browser sollte eigentlich wissen, wer du bist. Das ist halt, das wäre halt, sagen wir, einfacher generell im Umgang mit diesen Sachen. Die andere Frage ist halt, ob dann irgendwie Phishing wieder einfacher möglich ist, indem man auf irgendwelche Seiten kommt, wo man denkt, man wäre eingeloggt oder so. Weiß ich aber nicht.
Also, ja.
Ich hatte ja noch einen von Melvin, hatte ich noch einen Link bekommen, openid4.me, openid4.me mit der Zahl. Das ist dann ein OpenID-Server, bei dem man sich mit V von SSL dann anmelden kann.
OpenID4.me. Ja, 4.me.
Genau.
Oh, man lernt nie aus.
Tja.
Ah, cool.
Ja, also verbunden wird ja eh alles. Also das ist ja nicht schlecht.
Also klar, Vorab an sich baut ja darauf, dass eben das Profil öffentlich ist, weil Vorab arbeitet ja eben mit Linked Data.
Genau, das ist eigentlich ein Punkt von Linked Data, dass die Daten natürlich öffentlich sein sollten, weil sonst bringt mir der Link ja auch nichts.
Genau. Aber es ist halt immer heikel, also es sind halt immer Geschichten. Also in Vorhof sind zumindest so Sachen angedacht, dass meine E-Mail-Adresse nicht plain text drin steht, sondern dass ich zumindest die Möglichkeit habe, das Ganze mit MD5 zu hashen.
Als Identifier dann, ne?
Ja, das war früher vor allem vor Linked Data ein alternativer Identifier dann, ja.
Aber es ist halt.
Also ich denke, man müsste halt mal sehen, wie diese ganzen Tools sich, wie man, sag mal, wo die Vor- und Nachteile sind. Also Webfinger hat ja auch so einen Service-Catalog eingebaut. In die Richtung geht ja auch Fauf. Und da muss man natürlich immer mal sehen, wo jetzt die Vor- und Nachteile sind, wo was wie authentifiziert ist, wie viel Kontrolle man darüber hat und so weiter und wie dezentral alle Lösungen dann wirklich sind.
Was halt schon ein Nachteil bei OpenID ist, die ganze, also wie finde ich jetzt den OpenID-Server, den OpenID-Provider zu einer OpenID, ja?
Ja.
Da hatte die ja auch schon verschiedenste Lösungen vorgestellt. Bei VoAV und der SSL ist es natürlich so, dass es mehr oder weniger durch Linked Data schon standardisiert ist. Ja. Also ich habe halt meine Web-ID und die wird, das ist halt eine HTTP-URI, die ich aufrufen kann und da bekomme ich alle Infos, die ich haben will.
Gut, aber da geht ja die Diskussion in dieser Gemeinde auch dahin, dass vielleicht eine E-Mail-Adresse besser wäre und so weiter. dann ist ja dasselbe Problem, wie man halt die E-Mail-Adresse wieder auf eine URL nachher mappt. Man muss ja auch sehen, wo jetzt XRD hingeht und halt diese ganzen Discovery-Mechanismen, die auch gerade noch wieder ein bisschen überarbeitet werden, glaube ich. Also da ist zumindest einiges im Fluss. Da wird es wahrscheinlich nachher darauf ankommen, wie sich halt was wo durchsetzt und was die Großen machen natürlich, ob die überhaupt was in der Richtung machen wollen, weil die, sagen wir mal, sind ja immer am unflexibelsten oder tun dann nur so, dass sie irgendwas machen. Also da ist auf jeden Fall noch viel Bewegung drin, denke ich mal.
Aber es ist auf alle Fälle ein ziemlich cooler Ansatz. Also ich dachte, als ich das erste Mal gehört habe, eher, oh, jetzt versucht die Semantic Web Gruppe wieder was Neues zu finden, um eben VoAV
in unserem Podcast
zu kommen. Also einen Sinn für VoAV zu finden.
Also das Nette an dem ganzen Protokoll ist halt, dass es schön einfach ist. Man kann eigentlich das Protokoll auf einer Seite beschreiben, wenn man sich mal die Standards zu OpenID mittlerweile durchliest. Ja,
ja, das hatten wir schon diesen Kritikpunkt. Die Sache ist aber, muss es unbedingt Fauf sein? Ich meine, muss ja an sich nicht. Ich kann ja auch irgendwie wahrscheinlich in irgendein Webfinger-Dokument schreiben. Ich meine, die Idee ist ja nur, dass ich irgendwo den Ding ablege, wo nur ich Zugriff habe und
genau, man muss sich halt auf irgendwas einigen, so wie immer, ja. Auf irgendein Format, was jeder versteht.
Ja, was auch Henry hier gerade noch sagt, das Wichtigste ist halt das wirklich, was am leichtesten zu implementieren ist.
Ja, und VoAV bietet sich halt an, weil es doch jetzt diverse Dienste gibt, die einfach schon einen VoAV-File anbieten. Also mit Webfinger bietet, glaube ich, Google sogar demnächst eine VoAV-Version von der Profilseite an. Hat nicht auch MyOpenID VoAV, ein VoAV-Profil?
Oder JIT?
Also es gibt eben schon, JIT hat auf alle Fälle ein VoAV-Profil. Also benutzername.git.com/VoAV. Ganz klar, wir wollen natürlich da auch mitmachen. Ja,
natürlich, jetzt direkt eine Werbung machen. Leider, was kann jemand schreibt.
Da muss ich jetzt sagen. YIID.com.
Gebe ich hier die Chance.
Eben, und ich verpasse. Was ich denke, was keinen Sinn macht, also ich habe letzt von einer ganz abstrusen Geschichte gelesen, und zwar, dass Tantec, das Oberhaupt der Microformats, sich jetzt Gedanken drüber macht, wie man mit Microformats einen einfachen Single Sign-On lösen könnte über RelMe und OAuth. Aber das halte ich halt für völlig abstrus, weil jetzt irgendwelche HTML-Semantiken dazu zu verwenden.
Das Problem ist vor allem, dass es gar keine klaren Semantiken sind zum Teil.
Genau, also es sind in erster Linie eher Key-Value-Paare, ja.
Genau, und ich weiß ja eigentlich gar nicht so genau, was da im Value drinsteht.
Ja, da wäre RFA wahrscheinlich besser.
Ist ja schon, das ist halt ja, eben die Sache. Aber alles, was in HTML drinsteht, ist per se schon mal
muss er parsen. Das ist halt das Problem.
Ja, genau. Und HTML ist beschissen zu parsen. Von daher, also wenn man schon irgendwas wie Single Sign-On bauen will, wieso dann auf HTML zurückgreifen? Also dann kann man doch schon wirklich irgendwelche höherwertigen XML-Dokumente nehmen. Man muss ja nicht auf Teufel komm raus für jeden Standard zigtausend unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten finden.
Wie Henry auch noch sagt, dass die nur Semantik gar nicht so das Problem ist, sondern halt die Syntax nicht erweiterbar ist.
Ja.
Das stimmt natürlich.
Ja, was wir vielleicht auch noch kurz erwähnen sollten, was wir noch gar nicht beantwortet haben, war die Frage, wie komme ich eigentlich zu einem Zertifikat? weil das ist ja eigentlich die erste Hürde, die jemand nehmen muss. Also da gibt es einen Keygen-Tag, der wurde jetzt auch in HTML5 spezifiziert und steht schon im Firefox, im Opera, Safari und Chrome zur Verfügung.
Oh, direkt ausprobieren.
Das heißt, ich gehe da einfach nur auf eine HTML-Seite, bekomme ein Formular angezeigt, wo ich dann sowas auswählen kann wie, ja, was ist meine Web-ID und wie stark soll mein Schlüssel sein? Und dann klicke ich auf OK und bekomme schon das Zertifikat und kann es direkt mit einem weiteren Klick im Browser installieren.
Oh, das funktioniert. Unglaublich. Muss das in Form rein? Dieses Keygen?
Ist ja brutal.
Das scheint. Nee, das ist das Key.
Weil ich kriege keinen OK-Button, deswegen nutzt mir das dann wenig. Aber ich kriege halt eine Auswahl. Schauen wir doch mal. Und senden.
Lifehacking?
Nee, geht natürlich nicht. In Form muss natürlich rein. Wie soll das wissen? Ja, keine Ahnung. Wie muss ich das machen? Also ich habe Keygen in File reingeschrieben und dann.
Das weiß ich jetzt nicht auswendig. Geh doch einfach mal auf die Seite, auf die Testseite von diesem Create Certificate.
Ich hab's verlinkt. Dauert ja, glaube ich, jetzt hier zu lange, bevor wir das hier. Auf jeden Fall, wenn ich Keygen als Tag angebe, kommt hier so ein Dropdown mit 2048 High Grade und 1024 genau. Mittlere Stufe. Und ja, da klicke ich dann drauf und nichts passiert.
Ich denke, wir verlinken einfach die Testseite von vorher von SSL, da kann man das selber mal ausprobieren.
Oder passiert intern was? Naja, es gibt ja den Standard, da kann man das ja alles nachlesen.
Ich glaube, der IE spielt natürlich nicht mit bisher.
Ja, gut, der spielt nie mit.
Dafür gibt es aber wohl, Hendrik kann dazu vielleicht mehr sagen, die arbeiten wohl an einer ActiveX-Lösung. Also damit soll das auch ohne größere Probleme machbar sein.
Naja, hat er ja gerade geschrieben, dass man da einen ActiveX-Hack machen muss.
Okay, also doch ein Hack.
Ja. Der IE, ne?
Active was?
Active. Ein aktives X. Gibt's das noch?
Ja, also auf forth.me kann man es auf alle Fälle anscheinend auch generieren.
Ja, das schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Was Henry auch noch sagt, ist halt, dass sie gerade dabei sind, das Ganze ein bisschen mehr zu verbreiten. Und da werden wir natürlich schauen, wozu das führt.
Ja, ich hoffe doch, dass ich das...
Große Stille.
Genau. Wenn Henry hier noch reinholen sollen. Henry, wolltest du
dazu kommen? Mario, hast du dir oder wie lange beschäftigst du dich schon damit?
Also ich habe selber jetzt leider noch
gefragt haben wegen dem Podcast.
Ja, unter anderem. Nee, also
Ach so.
Ich habe ja schon erzählt, dass ich mich von der Uni aus ein bisschen mit Semantic Web beschäftigt habe. Und da tauchte Henry auch mal auf einer Mailingliste auf und daraufhin habe ich sein Paper durchgelesen. Also es gibt da auch ein Paper zu VoAF und SSL, wo sehr detailliert natürlich auch technisch beschrieben wird, wie das Ganze funktioniert. Also wer sich dafür interessiert, einfach mal reinschauen. Ja, und aus dem Grund bin ich erstmal dazu gestoßen und ich fand es eigentlich schon interessant, deshalb habe ich euch das auch vorgeschlagen.
Ja, ist auf jeden Fall interessant. Also ich kannte es vorher jetzt auch nicht so sehr, also ich hatte auch nur davon gehört und dachte mir direkt Zertifikat, muss wieder irgendeine Stelle und Zertifikat ausstellen und Zentrale, kostet dann vielleicht noch was. Da weiß ich ja nicht, ob das halt so die erste Reaktion immer sein würde von vielen Leuten. SSL-Zertifikat, teuer.
Ja, aber das liegt ja auch daran, dass man meistens für so ein SSL-Zertifikat eine komplette PKI-Struktur aufbauen muss. Das heißt, ich brauche jemanden, der mein Zertifikat wieder zertifiziert und sowas. Ja, das fällt hier aber alles weg.
Ja, ich
die Quora von SSL verwendet nur selbst zertifizierte Zertifikate. Selbst unterschriebene Zertifikate, genau. Weil der eigentliche Trust nämlich dann durch die Verlinkungen zwischen den Vorprofilen entsteht. Dazu könnten wir vielleicht noch ein bisschen was sagen.
Ja, gerne.
Um mal auf die Use Cases noch einzugehen, nämlich man kann sowas realisieren wie ein Distributed Access Control. Das heißt, in einem Vorprofil kann ja sowas drinstehen wie ich kenne irgendjemand anderen.
Und Mr. Topf.
Genau, ich kenne Mr. Topf und ich kenne auch Matthias Pfefferle. So. Und dann kann jemand, der mich jetzt also so ein Server, der mich jetzt authentifiziert, kann dann zum Beispiel einen Pfad zwischen seinem eigenen VoAV und mir suchen. Also vielleicht findet er ja irgendwie x Freunde und findet mich dann irgendwann.
Also ich bin und im so dritten Level von irgendwem dann.
Genau, und dann zum Beispiel wäre das eine Zugriffsregel, er lässt nur Freunde von Freunden zu und mehr nicht und mich dadurch dann eben entweder reinlassen oder nicht. Also das wäre dann dieses Web of Trust, was die versuchen durch die Verlinkung aufzubauen.
Aber hat das irgendwo je schon irgendwo mal, weiß ich, funktioniert, will ich nicht sagen, aber ist das irgendwo mal aktiv, so ein Web of Trust? Weil ich weiß ja nicht, also normalerweise, wenn ich jetzt so Twitter oder alles andere anschaue, oder jetzt Google Buzz, da tue ich einfach immer alle rein. Also da weiß ich halt nicht, ob irgendwie diese der Freund des Freundes meines Freundes, dem traue ich dann noch, aber von dem die Freunde dann nicht mehr. Weil ich meine, man sieht es ja auch bei Xing oder ähnlichen Netzwerken, dass man eigentlich schon bei, weiß ich, Level 3 oder so auf jeden Fall schon eigentlich das ganze Netzwerk fast kennt. Weil sich das ja alles multipliziert da. Von daher weiß ich halt nicht, also ich meine, ob ich dem jetzt wirklich trauen kann, weiß ich dann immer noch nicht. Muss ja nur ein Bösewicht da drin sein.
Ich glaube, das große Problem am Semantic Web ist halt, dass es bisher wenig Dinge gibt, die man, also wenig Einsatzgebiete gibt. Das heißt, es ist halt viel, ist Denkarbeit und viel ist Konzeption und viel ist halt einfach technisch zwar möglich, aber es gibt halt noch keinen Anwendungsfall.
Und Usability ich glaub, wahrscheinlich halt auch noch.
Natürlich.
Also ich meine, wobei, je mehr Metadaten du hast, desto mehr ist ja das Problem, die irgendwie zu verwalten.
Genau.
Und ja, genau. Ja, es gäbe ja hier jetzt schon die Möglichkeit, dass man noch irgendwie andere Verlinkungen zulässt. Nicht nur ich kenne irgendjemanden, sondern halt, ja, ich bin der Geschäftspartner oder ist das ein guter Freund von mir, ja. Aber wenn ich halt mehr solche Metadaten zulasse, klar, wird es komplizierter.
Also, ja, und ich glaube, das große Problem halt noch von diesen ganzen Semantic Web Spezifikationen ist halt, dass sie nicht wirklich greifbar sind. Also das Semantic Web ist ja nichts, was eben direkt mit dem Web einhergeht, sondern es sind alles extra XML-Schnittstellen, die irgendwo im Hintergrund sind, die der User halt nicht wirklich greifen kann, wo ein Normalsterblicher halt auch nicht wirklich nachvollziehen kann, was jetzt da alles verlinkt werden kann und was da alles drinstehen könnte und so weiter. Deswegen ist es, glaube ich, halt immer noch schwierig, irgendwelche Use Cases für das normale Social Web zu finden. Also klar, wenn man jetzt guckt, normales Wissen abzubilden, ist das Semantic Web natürlich gigantisch. Also Wikipedia jetzt eben maschinenlesbar zu machen und die einzelnen Sachen sinnvoll untereinander zu verlinken und Wissensontologien zu bauen. Aber bei, ja,
die muss man erstmal bauen, das ist das Problem.
Ja, natürlich, aber dafür ist es halt eine ideale Struktur.
Ja,
man muss sie natürlich irgendwann mal bauen, keine Frage. Aber für das Social Web ist es halt immer schwierig, weil das eben so eine Extraschicht ist. Also das spielt nicht direkt ins Web mit rein, das ist eben so eine Art Hinterhofformat. Also das ist
Social oder Semantic Web?
Social Web. Also wenn du halt hergehst und diese ganze Semantik jetzt in dein normales Social Web Leben mit reinbringst. Also jetzt nicht eben Wissensabbildungen, Wikipedia in semantisch und was weiß ich noch für Informationen, sondern wenn du jetzt sagst, okay, jetzt bilde ich Freunde ab, jetzt bilde ich Communities ab, jetzt bilde ich Aktivitäten ab und so weiter. Mhm. Da ist halt immer noch das große Problem, dass man das Semantic Web noch nicht so richtig greifen kann. Also für einen Normalsterblichen, es gibt halt irgendwo was, was mich auszeichnet, das kann jeder lesen, aber ich habe keine Ahnung, was da drin steht, und dann wird es halt auch teilweise gruselig. Also wenn dann halt jetzt jemand wirklich hergehen würde und diese Informationen auch mal wirklich auswertet und die obstrusesten Geschichten hinbekommt mit, ja, du kennst ja auch den und den und der zählt dich zu deinen Freunden und sowas, dann wird es halt schon wieder gruselig. Oh, woher weiß er das und wie funktioniert das Ganze? Deswegen denke ich, ist es noch ein bisschen schwer oder ist das Social Web noch nicht so die richtige, da hat es noch nicht so richtig Fuß gefasst.
Ich glaube, das Problem ist nur, dass es keine guten Implementierungen gibt, die die Technologie wirklich abstrahieren und vom User weg fernhalten. Also weil es ist ja im Prinzip eine Technologie, mit der sich im Optimalfall der End-User gar nicht beschäftigt, sondern was im Hintergrund abläuft.
Genau, der darf sich damit nicht beschäftigen, genau. Aber das Problem ist dann halt immer, wenn der User damit eigentlich nichts zu tun hat, wie beziehe ich ihn aber trotzdem mit ein, dass er eben Berechtigungen setzen kann? Weil bei
die er noch versteht.
Genau, weil bei so einem Web of Data, wo es halt nur um Wissensverlinkung geht, ist es auch nicht schlimm, weil ich verlinke einfach allgemein zugängliches Wissen, und das kann ich auch, da kann ich auch sagen, ich schotte das komplett ab oder ich lasse das komplett oder ich lasse eben einfach alle zu. Also da ist die Berechtigungsebene etwas einfacher. Aber wenn es jetzt eben darum geht, sowas abzubilden wie OpenID, ich möchte dem Netzwerk die Daten geben, dem Netzwerk die Daten, die dürfen nur auf meine Freunde zugreifen, da wird es halt schwierig, weil da eben das Semantic Web doch wieder in das normale Social Web mit reinfließen muss und nicht als eigenständige Extraebene funktionieren kann.
Ja, es ist eben eine Ebene tiefer. Also das Interface bleibt ja im Optimalfall dasselbe, wird vielleicht ein bisschen mächtiger, aber es sollte ja eigentlich so sein, dass es in eine Ebene unter dem Interface abläuft alles und dass der User davon nichts mitkriegt.
Genau. Das große Problem ist ja, dass wenn ich wirklich das Semantic Web, das Social Semantic Web als eigene Ebene haben will, wo der User eigentlich nichts zutun muss, dann muss ich ja möglichst viele Daten freigeben, damit eben diese Vernetzung gut funktioniert. Ja. Das ist aber dann halt wieder ein Sicherheitsrisiko, weil in dieses Netz kann sich ja mehr oder weniger jeder reinhacken, weil es keine Berechtigungsebene gibt. Und dann wird es eben schon wieder problematisch. Und das ist halt noch so der Knackpunkt, den ich bei, oder die Schwierigkeit, die ich bei dem Einfließen des Semantic Web in das Social Web sehe. Wie schaffe ich es eben, ein Format, was eigentlich dafür ausgelegt ist, einfach überhaupt keine Zugangsbeschränkung zu haben? Wie schaffe ich es da eben, diese Trust-Ebene noch mit draufzusetzen?
Also, ich meine, das Problem ist ja generell die Sache. Ich bin noch mal gespannt, ob hier die User-Managed-Access-Gruppe da bei Kantara, ich meine, ist das Protokoll wird ja schon relativ kompliziert, wie ich sehe, und umso problematisch wird wahrscheinlich auch die Usability zumindest im ersten Fall werden. Ich meine, das ist natürlich immer so ein Prozess, der, man macht erstmal was und dann verfeinert man das, ne? Ich meine, bei XRD oder so hatten wir auch erst was Komplizierteres an Standard zur Discovery, und jetzt haben wir etwas relativ Einfaches. Also muss man mal sehen, aber ich meine, da ist natürlich genau das Ziel auch, dass man eben so eine Art Dashboard hat, wo man genau sieht, wer wo Zugriff hat. Was vielleicht gut ist, wenn es dann wieder nicht zu viel wird, natürlich. Mhm. Da kommt es natürlich darauf an, wie stelle ich das dar? Und wie mache ich das einfach verwaltbar? Ich will ja auch nicht 1000 Klicks machen und das halt fine-grained da für jede Aktion einstellen, was jetzt wer wie können soll. Und natürlich hat man immer wieder bei jedem Service, den man auch hinzufügt, hat man natürlich wieder andere Leute, die das wieder irgendwo anders hintragen können und so weiter. Ne? Das ist ja immer,
also ich denke, da haben wir noch viel vor uns. Was euch doch im Prinzip fehlt, ist so ein OAuth für Webs, Semantic Web.
Das fehlt ja uns nicht so.
Also das ist ja eben genau die Sache, warum das ist ja nur für einen Service dann. Die Sache ist ja, deswegen gibt es ja diese User-Managed-Access- Group da, die ja versucht, so ein OAuth sozusagen dezentraler zu machen. Zumindest war das der Gedanke, den ich damit reingetragen hatte. Dass man halt wirklich sagen kann, ich gebe jetzt hier in einem, also ich tue einen neuen Service dazu und ich gebe dann all den anderen Services, die ich schon habe, irgendwie Zugriff auf diesen Service und vielleicht andersrum. Und das möglichst nach irgendwelchen Profilen am besten, damit ich nicht jedes Mal irgendwie 50 Klicks machen muss halt. Und dann ist halt die Frage, wie sieht das aber aus mit Personen? Wenn ich jetzt noch pro Person irgendwie das machen will, dann wird es halt alles wieder schwierig. Und da weiß ich auch gar nicht, wie eine Lösung aussehen kann. Ich meine, weiß keiner von uns. Ja, und was Henry ja auch hier sagt, irgendwie muss ausprobieren, rumspielen und sehen, was halt nachher funktioniert.
Ja klar, aber eben nochmal, also das große Problem, was ich halt bei Linked Data sehe, ist, dass es halt darauf basiert, dass eben Netze aufgezogen werden, dass eben Informationen nicht in einem File stehen, sondern dass sie Informationen aus einem Netz ergeben. Und dass es eben irgendwelche Crawler geben muss, die diese Netze abwandern. Und die ganz große...
Wie bitte? Und die irgendwie Zugriff haben müssten.
Genau. Und die große Schwierigkeit ist jetzt eben, wie kann ich einem Crawler sagen, was er von mir sehen darf und nicht nur, was der Crawler von mir sehen darf, sondern was die Leute, die das, was der Crawler dann für irgendeine Plattform aufarbeitet, dann sehen dürfen. Also es ist halt, es verliert so ein bisschen, der Sinn von dem Semantic Web verliert sich so ein bisschen, wenn man eben hergeht und da noch irgendwelche Berechtigungen mit draufsetzt. Und es wird halt wahnsinnig kompliziert.
Wie gesagt, da geht ja auch User-Managed Access so ein bisschen hin, dass man eben solche Policies aufsetzen kann und eben genau abfragen kann, wer wo Zugriff hat, je nachdem nach bestimmten Bedingungen.
Aber
bleibt die Usability-Frage, wie man das dann hinmacht.
Ja, aber trotzdem ist es bei sowas wie OAuth, auch wenn es in nächster Zukunft noch ein bisschen anders aussehen wird, immer so, dass es direkt um Personen geht. Also ich gebe direkt irgendwie Zugriff, also es geht direkt um mich als Person. Während bei solchen Semantic-Web-Geschichten ja ständig gecrawlt werden muss, weil aktualisieren sich irgendwelche Daten und es dauert ja auch eine gewisse Zeit, bis das Netz überhaupt komplett abgedeckt ist und so weiter. Das heißt, ich bin in der Zeit, in der vielleicht der Crawler auf meinen Vorlauf kommt, gerade nicht da und wisst ihr, auf was ich hinaus möchte?
Also Henry meint gerade auch, es ist nicht so, dass es einen großen Crawler gibt, der irgendwie alles abgrast.
Ja, natürlich, klar. Also es gibt
passiert natürlich schon eher auf in dem Moment, wenn ein Request passiert und wenn der User irgendwas machen will. Und dann werden vielleicht irgendwie bis zu Level 3 oder was weiß ich, das hängt natürlich von der Anwendung ab.
Vielleicht muss
die
es auch entsprechenden nicht,
URIs geladen.
Vielleicht muss es auch nicht die einzige Zugangsmöglichkeit sein zu diesen Daten. Ich meine, du kannst ja durchaus auch irgendwie irgendwas ablegen bei irgendwie in irgendeiner zentralen Stelle, sagen wir mal, wo du dann bestimmten Services Zugriff erlaubst, dass sie das benutzen können. Wie gesagt, muss man durchdenken, ob das irgendwie sicher möglich ist, aber wie gesagt, es müsste halt nicht das die einzige Möglichkeit sein, natürlich. Also man kann es ja trotzdem noch auch mit die OpenID machen, nur müsste man sich dann eben wieder einloggen und so weiter, ne? Also sprich, mit FOV und SSL wäre es halt praktischer, weil eben du direkt eingeloggt bist.
Also Henry hat gerade auch einen Link gepostet. Er hat schon einen Post mal geschrieben, da geht es genau um das Problem. Ich habe jetzt ein privates FOV-File und möchte die Daten nur einem bestimmten freigeben. Und die haben das auch mit VoAV und SSL erweitert.
Mhm.
Ja. Schon
werden wir auch mal dann verlinken und nochmal gucken.
Das heißt, da ist es genau so, dass sich dann eben der Server, also der hat es dann dem Beispiel von einem Print-Service, bei dem ich Fotos printen will. Und die Fotos will ich natürlich jetzt nur in dem Moment für den Print-Service freigeben. Mhm. Und da passiert genau das, dass sich der Print-Service dann mit VoAV bei meinem Server einloggt und sich von meinem Server dann in dem Moment die Fotos holt. Und ich vorher gesagt habe, dass er das darf, ja.
Das ist halt aber da ist ja auch der User Agent irgendwo wieder involviert hier, oder nicht? Ich das hier so sehe.
Ja, aber also ich dachte halt, also für mich, ich habe eben immer die große Stärke des Semantic Webs darin gesehen, dass du eben Daten viel verlinkst. Und wenn wir es jetzt eben in dem Beispiel, wenn wir jetzt nur dieses eine Beispiel haben, von wegen, ich verlinke auf einen Vorfall, dann ist das Ganze ja noch handelbar, weil da kann ich ja wirklich sagen, okay, der hat jetzt Zugriff oder der nicht. Aber wenn ich jetzt wirklich nach der Semantic-Web-Idee gehe und in meinem Vorfall eben nur mein Profil drin steht und ich die semantische Auszeichnung meiner hochgeladenen Bilder wieder auf einem anderen Server habe und so weiter, also wirklich die Stärke der Semantic-Web-Technik und RDF nutze, dann wird es halt schon wieder kompliziert, weil dann sind eben verschiedene Server involviert, die irgendwie, ich muss irgendwie auf diesem einen Print-Service über verschiedene Ecken Zugriff auf meine Files geben. Weil klar, also wenn es jetzt halt wirklich nur um diese eine Vorauf-Datei geht, dann ist es natürlich kein Problem, aber dann muss es auch nicht Vorauf sein. Also dann bietet Vorauf halt für mich keine Vorteile. Also dann kann ich auch jedes x-beliebige XML-Dokument nehmen, wie Portable Contacts oder was weiß ich, das meine Daten auszeichnet. Dann macht Vorauf als sich keinen Vorteil.
Henry sagt, du sollst dich abbringen. Stimmt gar nicht. Nee, aber ich meine, ist klar, ich meine, also wie ja schon gesagt, da muss halt viel rumexperimentiert werden. Wir werden ja auch nicht eine Welt sehen, wo alles nur entweder OAuth ist oder alles nur FOV ist oder alles nur was auch immer ist. Also es wird ja immer ein Mischbetrieb da geben. Dann kommt irgendwann wieder was Neues. Also da muss man halt sehen, was jetzt sich wirklich da durchsetzt und was halt am einfachsten ist. Aber man muss halt weiter experimentieren, denke ich mal. Ja, gut, tschüss.
Ja. Ich habe jetzt lang genug geredet.
So, puh. Naja, auf jeden Fall, also ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Also ein WordPress-Plugin gibt es, glaube ich, noch nicht, hat Henry gesagt. Gibt aber, ja, wie du ja schon sagtest, für PHP eine Möglichkeit, ne?
Genau, also eine Server-Implementierung. Also, das heißt, dass der Server dann einen Login, einen Vorauf und SSL-Login unterstützt.
Ja, also wird der Pufferlot-Arm noch schnell ein WordPress-Plugin draus bauen.
Ja, aber das funktioniert, also WordPress-Plugin, was meinst du, dass ich mich mit Vorauf und SSL bei WordPress anmelden kann?
Keine Ahnung, die Details überlasse
ich
dir. WordPress-Plugin muss halt immer da sein, egal was, was es macht.
Also ich will so ein Plugin haben zum Kommentieren. Ich kann mich einloggen, ja, und du bekommst sofort meinen Username oder meinen Twitter-Name und kann damit kommentieren. Das wäre eigentlich eine nette Geschichte.
Ja, aber das große Problem ist ja, dass das dann nur mit WordPresses funktioniert, die einen SSL-Zertifikat funktionierenden Apache haben.
Ja, das schon, klar.
Ja. Und da das mal da nicht
Problem, kann, dass man eben gar den Apache noch genau umbiegen muss. Also zumindest geht es dann natürlich nicht mit jedem x-beliebigen WordPress-Hoster, wo du dann auf von Apache vielleicht keinen
Nein, aber prinzipiell ist das, glaube ich, die beste Variante, um sowas voranzutreiben, ein WordPress-Plugin bauen.
Ja, ja.
Was kein WordPress-Plugin hat, hat keine Chance.
Eben. Ja, so wenn man ein schönes Schlusswort. Zumindest
einbauen, was Vorauf, was die Profildaten als Vorauf rausgibt, dann könnte ich zumindest meinen Blog dazu verwenden, mich irgendwo zu authentifizieren. Das wäre eine Idee.
Ja.
Genau.
Ja, gut, dann danke ich dir, Mario. Ich denke, der Pfefferle dankt dir auch.
Ja, Pfefferle so dankt
ja. Ja, wir danken dir also.
Ja, und vielleicht gibt es ja mal Neues vom Semantic Web, dann schalte ich mich wieder ein.
Ja, ich denke, wir werden sicher nochmal irgendwann hier eine Folge auch zu anderen Dingen machen. Aus diesem Bereich.
Du kannst uns natürlich auch gerne noch ein paar Sachen vorschlagen.
Genau.
Wie du siehst, ich bin sehr gerne zum Diskutieren bereit.
Genau, aber nur 15 Minuten lang, dann fängt er an zu rauschen.
Ja. Ich lasse mich auch gerne überzeugen.
Ja.
Also ich finde es auf alle Fälle eine coole Geschichte.
Mhm. Ja. Nächstes Mal machen wir dann was zu OWL und Reasoning.
Oh, genau, das ist ein Thema für den Podcast.
Genau.
Okay, ja, dann danke ich auch Henry im Chat, dass er hier uns so unterstützt hat mit Links und allem. Die packen wir alle, also Herr Pfefferle macht das natürlich, alle in die Shownotes.
Ja.
Ne, Herr Pfefferle?
Klar.
Und ja, Dann, wie gesagt, uns findet ihr auf twitter.com/openwebpodcast, auch unter openwebpodcast.de und info@openwebpodcast.de für jegliches Feedback geht natürlich auch oder ein Kommentar im Blog. Ja, dann sage ich mal hoffentlich bis nächste Woche.
Was? Ja? Bist du wieder so regelmäßig?
Ja, sicher.
Okay, dann bis nächste Woche.
Wiederschauen.
Adieu.
Tschüss.